MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Die Medizintechnikbranche muss sich auf weitere Hürden und Herausforderungen gefasst machen. Die letzten Jahre war und ist es auch immer noch ein großes Thema, und zwar die Problematik der EU-MDR. Dann schwebt eben das drohende PFAS-Verbot in der EU immer noch wie ein Damoklesschwert über den Unternehmen. Und jetzt kommt die EU mit einer weiteren Verordnung ums Eck. Die Rede ist vom AI-Act bzw. der Verordnung für künstliche Intelligenz. Und diese ist fast 500 Seiten lang, ausgearbeitet seit 2019, und wir rechnen mit einer Veröffentlichung noch im Juni. Wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, den AI-Act in unserem Podcast zu thematisieren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast, und damit auch gleich ein herzliches Willkommen an unseren Studiogast heute, Araceli Alcala Espinosa von der Carl Zeiss Meditech AG. Liebe Ara, schön, dass du aus München nach Tuttlingen gekommen bist und unsere heutige KI-AI-Expertin sein wirst.
Danke, Julia, auch, dass du mich hier hast. Ist eine Ehre, hier bei euch zu sein. Dankeschön.
Sehr gerne doch. Und damit auch gleich herzlich willkommen an dich, Julia, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH und wieder als Unterstützung mit dabei im Podcast, da du ja auch in der Politik einfach ganz, ganz viel unterwegs bist.
Ja, und ich freue mich total, dass wir dieses Thema auch behandeln, denn das ist jetzt wirklich ganz heiß und da wird ganz, ganz viel gemacht und ganz viel Dialoge stattfinden, damit diese Verordnung auch wirklich umsetzbar wird.
Ara, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen können und die Carl Zeiss Meditech AG, stell dich doch gern selbst kurz noch vor und das Unternehmen auch noch.
Also mein Name ist Araceli Alcala, aber viele nennen mich Ara. Ich komme ursprünglich aus Mexiko. Und dann nach meinem Abi bin ich dann nach Deutschland gekommen zum Studieren. Und nach fast 18, 20 Jahren bin ich einfach hier geblieben. Ich bin seit ungefähr 14 Jahren in der Medizintechnikbranche tätig. Erstmal in der Entwicklung von Software. Und seit ein paar Jahren habe ich den offiziellen Sprung in die Regulatory Affairs gemacht. Und dann seit ein paar Jahren auch bei der Carl Zeiss Meditech tätig. Ich glaube, viele von euch haben schon mal von Zeiss gehört. Wir machen die schöne Brille. Und ich bin auch ganz stolz, da Mitarbeiterin zu sein. Die Carl Zeiss Meditech ist sehr groß. Wir haben ungefähr weltweit 5000 Employees. Und das ist ganz interessant, weil wir stellen nicht nur Hardware her, sondern wir machen auch Software. Und ich bin Regulatory Affairs Manager bei der Digitalisierung und Softwareabteilung in München.
Hochspannend.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil alles bewegt sich jetzt in diese Richtung, digital. Man hört das jeden Tag überall in den Nachrichten, in Werbung, überall. Es geht alles in diese Richtung und das ist jetzt ein sehr spannendes Feld. Und noch mit der künstlichen Intelligenz noch on top, das macht es noch spannender.
Und vielleicht auch herausfordernder, gucken wir mal.
Dieser AI-Act ist weltweit die erste derart umfassende Regulation von künstlicher Intelligenz. Was genau muss man sich denn darunter vorstellen?
Europa wollte die KI-Verordnung als alles erste weltweit verabschieden. Aber die Singapur war ein bisschen schneller. Also wir sind tatsächlich nicht mehr die Ersten, okay, aber schon in Europa sind wir die Ersten. Und was die KI-Verordnung anstrebt, ist es, die Sicherheit von der künstlichen Intelligenz in Europa beizubringen. Und zwar, das Ziel von der Europäischen Union ist, dass wir als Bürger geschützt sind von dieser ganzen neuen Technik. Das ist das, was man im Hinterkopf behalten soll. Es ist tatsächlich nicht eine Absicht, die Technologie zu regulieren, sondern den Umgang mit dieser Technologie. Das ist wirklich ein Werk, was hier gemacht wurde. Das ist eine horizontale Regulierung, die sich durch den ganzen Sektor entspannt. Und damit ist die Herausforderung für diesen Gesetz auch so hoch, dass die kann nicht so spezifisch sein für einen bestimmten Sektor, dass die versucht, alle gleichmäßig zu regulieren. Das ist die Herausforderung von dem Text. Wenn man den liest, da merkt man schon, okay, an manchen Stellen ist es nicht klar genug, es ist nicht wohl definiert, aber natürlich kommt es dadurch, dass es eine horizontale Regulierung ist. Und die nächsten Schritte nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, wenn das so kommt, ist dann die Interpretation bzw. die Auslegung. Was bedeuten diese Anforderungen für den jeweiligen Sektor? Und das ist jetzt, wo die große Herausforderung dann tatsächlich ist, weil man auch eine ganz begrenzte Timeline hat für die Umsetzung von diesen ganzen Anforderungen. Also da kommt wirklich viel Arbeit auf die Standardisierungsgremien vor, auch auf die benannten Stellen und natürlich auf die Hersteller.
Das fängt ja auch schon an, eben bei der Notifizierung der benannten Stellen. Das heißt also, da haben wir jetzt eigentlich wirklich wenig Zeit. Also wir alle haben ja erlebt, was mit der MDR passiert ist und wie es eben auch zu Kapazitätsengpässen kam. Und wenn jetzt die Verordnung im Amtsblatt veröffentlicht wird, dann nach 20 Tagen tritt sie in Kraft und dann sind es tatsächlich für Hochrisiko-KI-Produkte, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, wo die meisten Medizinprodukte drunter fallen, haben wir eine Übergangsfrist von 3 Jahren.
Korrekt,
und
das ist korrekt.
Und diese Übergangsfrist soll eben nicht dafür genutzt werden, dass wir dann erst nach 3 Jahren wissen, was wir zu tun haben, sondern deshalb, wie du schon gesagt hast, Ara, jetzt geht es darum, dass wirklich Politik, die Stakeholder alle zusammensitzen und dass eben jetzt gute Guidance entworfen werden und die Umsetzung auch ins nationale Gesetz sozusagen, dass das alles gut und schnell erfolgt und pragmatisch erfolgt. Dass diese Verordnung zum Erfolg werden kann.
Warum wurde dieser AI-Act überhaupt erarbeitet? Also gibt es irgendeinen Grund, der diese Regulierung nötig macht?
Das Ziel von dieser Verordnung ist, uns Bürgern auch von der Umsetzung, wie diese Technologie in den verschiedenen Bereichen von unserem täglichen Leben eingesetzt wird, eine gewisse Sicherheit hat. Die Norm ist eine produktbasierte Sicherheitsverordnung. Das Ziel ist nicht, die Innovation zu fordern, sondern das ist tatsächlich diese Safety, was sie im Hintergrund hat. Und 2018, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde ein White Paper veröffentlicht, in dem es rauskam, dass es notwendig ist, diese Technologie zu regulieren.
Zum Beispiel auch Gesichtserkennung und so weiter, ne? Also, dass der Bürger einfach geschützt ist und dass im Prinzip die KI jetzt nicht auch so verwendet wird, wie sie zum Nachteil für uns werden könnte. Und deshalb gibt es diese Verordnung.
Es gibt auch noch Malpractices, was die so sagen würden, wie zum Beispiel diese Gesichtserkennung oder Social Scoring. Und manche von diesen Praktiken, die dürfen einfach nicht umgesetzt werden in europäischem Grund.
Das sind verbotene Anwendungen, die jetzt auch durch die KI-Verordnung tatsächlich verboten werden. Und da gibt es dann auch keine 3 Jahre Übergangsfrist, sondern da gibt es nur 6 Monate und dann sind die weg. Aber wenn wir schon über verbotene Technologien bzw. Praktiken sprechen, Ara, die KI-Verordnung klassifiziert die Produkte in verschiedene Bereiche. Vielleicht magst du unsere Hörer ja mal mitnehmen, was sind denn das für Bereiche?
Ja, klar. Also die KI-Verordnung, wie du schon gesagt hast, die teilt die ganzen Produkte in verschiedene Risikoklassen ein. Und das hast du auch schon ganz gut erwähnt und erklärt, diese ganzen unakzeptablen Risiken. Das sind die Gruppen von diesen KI-Anwendungen, die tatsächlich mit unseren Rechten, mit unserer Art, wie wir, die sind unethisch, die sind gefährlich für uns. In Europa wollen wir sie überhaupt nicht haben. Und die sind nach 6 Monaten, müssen dann komplett gebannt sein von Europa und dürfen nicht eingesetzt werden. Und hier Beispiele dazu nochmal, diesen Social Scoring oder die Echtzeit-biometrische Überwachungssysteme, die dürfen hier nicht eingesetzt werden. Als nächstes kommt die Kategorie von den High Risk. Und diese ist eine große Kategorie, weil hier sind die KI-Anwendungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit oder auf die Grundrechte von uns haben könnten. Und wir kommen nochmal ins Detail auf diese Kategorie zurück, weil unsere Medizinprodukte fallen in diese Kategorie. Dann als nächstes, als dritte Kategorie, kommen die mit diesem Limited Risk oder begrenztes Risiko. Und das sind hier Kategorien, wo die KI-Anwendung keine so richtige gefährliche Sachen tut, aber hier ist wichtig die Transparenz. Hier als Beispiele diese Chatbots, wo wir nicht genau wissen, ob wir jetzt mit einem Roboter reden oder mit einem echten Mensch. Stichwort ist Transparenz, damit der Benutzer weiß, ah, okay, ich rede jetzt mit einer Maschine und vielleicht muss ich nicht alles glauben, was diese Maschine mir sagt. Und als allerletzte haben wir diesen Minimal Risk oder minimales Risiko. Und das sind hier einfach Anwendungen, die gar keine Risiken für die Sicherheit oder unsere Rechte bringen. Und hier zum Beispiel vielleicht ein paar Anwendungen für die Kreativität.
Ich glaube, hier für uns interessant und für unsere Hörer tatsächlich die Hochrisiko-KI-Produkte, weil du hast es schon gesagt, Ara, Medizinprodukte werden prinzipiell in diese Kategorie fallen. Kommen wir direkt drauf zu sprechen. Ja. Und warum fallen sie in diese Kategorie? Warum alle? Gibt es keine Ausnahmen? Also da sind so viele Fragen dabei, ne? Und vielleicht hast du uns auch ein paar Beispiele, dass man sich das besser vorstellen kann.
Die High Risk, also unsere Medizinprodukte, fallen grundsätzlich in diese Kategorie, aber wir müssen ganz genau auf die Definition von der KI High Risk gucken. eine KI-Anwendung oder eine Sicherheitskomponente, die KI enthält, von einem Produkt, die in Anhang 1 aufgelistet ist. Und der Anhang 1 ist nicht eine Liste von Produkten, sondern das ist eine Liste von den ganzen Regulierungen, für die schon bereits eine Verordnung gibt. Zum Beispiel die MDR. Diese MDR ist in Anhang 1 aufgelistet. Somit fallen unsere Medizinprodukte schon mal unter den ersten Konditionen für unsere High-Risk-Anwendung. Aber die nächste Voraussetzung ist, dass diese Produkte eine Konformitätsbewertungsverfahren bei Dritten unterlaufen müssen. Mhm. Das heißt, für Medizinprodukte muss ich erstmal die erste Frage stellen. Ist es eine KI-Anwendung, was ich habe? Sind KI-Methoden hier angewendet? Wenn ja, dann muss ich gucken, okay, was ist das? Ist es ein Produkt oder ist es eine Sicherheitskomponente von einem Produkt? Wenn eine von beiden ja ist, dann ist der nächste Schritt, die Klasse zu bewerten nach der MDR. Mhm. Wenn ich eine Klasse 2a, 2b oder 3, die normalerweise durch den Konformitätsbewertungsverfahren von den benannten Stellen durchgeführt wird, dann muss ich die Anforderungen von der KI-Verordnung anwenden.
Für Hochrisiko-KI.
Genau, dann ist meine KI ein Hochrisikosystem nach der KI-Verordnung.
Und was ist, wenn ich jetzt ein Klasse-1-Produkt habe? Ginge das theoretisch überhaupt, also bei dem ich nicht notwendigerweise unter der MDR eine benannte Stelle hinzuziehen muss? Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Gibt es überhaupt Klasse-1-Produkte, die KI verwenden?
Das ist eine ganz gute Frage, aber für mich ist diese Frage nicht grundsätzlich bezogen auf die KI-Verordnung, sondern auf die MDR-Regel 11. Das ist genau, da fallen wir wieder unter diese Diskussion, ob es überhaupt Software der Klasse 1 gibt im Medizinbereich. Das ist dann grundsätzlich die Frage. Wenn einer von unseren Zuhörern geschaffen hat, einen Software, der Medizinprodukt ist, und sie haben es geschafft, Klasse 1 zu definieren, und sie haben eine KI, dann sind sie erstmal nicht betroffen.
Ganz klar. Ja, das ist viel Lesearbeit, die da dahinter steckt. Letztendlich, unsere Regulatory Affairs Spezialisten müssen eben alle Verordnungen kennen und im besten Fall die KI-Verordnungsspezialisten sollten auch die MDR gelesen haben und kennen, um tatsächlich da dann noch durchzusteigen, wo jetzt die Gemeinsamkeiten, Herausforderungen, Hürden, aber vielleicht auch Doppelungen liegen, die sich vielleicht aber auch wiederum in irgendeiner Weise widersprechen.
Das ist ein ganz guter Punkt, was du jetzt ansprichst, Julia, weil, also ich will auch allen erstmal den Angst ein bisschen vorweglassen. Die KI-Verordnung ist wirklich ein dickes Brett, das ist klar. Aber wie gesagt, das kommt daher, dass es versucht, diese ganzen Sektoren auch zu berücksichtigen, genau. Aber wir sind von der MDR auch solche Anforderungen gewohnt. Von den ganzen Anforderungen, die für die High-Risk-System kommen, das sind ungefähr 7 grob geschätzt, einige von denen sind bereits durch unsere MDR abgedeckt. Also wenn wir ein Qualitätsmanagementsystem haben, wenn wir ein Risikomanagementsystem haben, dann müssen wir erstmal den Angst weglassen und uns nur den Delta anschauen, okay? Was ist der Delta, der uns fehlt, damit wir mit der KI-Verordnung komplett compliant sind? Mhm. Es gibt andere Anforderungen von der KI-Verordnung, die tatsächlich durch die MDR nicht geregelt sind, wie zum Beispiel die Data Governance. Data Governance ist an sich ein komplettes Thema, aber das ist sehr, sehr wichtig, weil das erste Ziel von der KI-Verordnung ist auch, diese ganzen Verzerrungen oder diesen ganzen Bias, die dann später zu einer Diskriminierung führen, so auf dem niedrigsten Niveau zu haben, dass die überhaupt keine Hindernis für uns in unserem täglichen Leben nicht beeinträchtigen.
Also keine Datenverzerrung, so kann ich mir das vorstellen. Ne? Oder so gering wie möglich Datenverzerrung oder zumindest eine vordefinierte Datenverzerrung bei Medizinprodukten. Aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Ich finde das ganz spannend, was die Ara jetzt gesagt hat, wenn wir jetzt von MDR und AI sprechen, weil ich bin vollkommen bei dir, du hast recht. Also die Medizintechnikbranche ist Regulierung gewohnt, setzt die MDR um. Manche haben sie schon komplett umgesetzt, manche sind immer noch dabei aufgrund der neuen Übergangsbestimmungen. Aber du sagst es genau richtig, man muss keine Angst davor haben. Also gerade was Qualitätsmanagementsystem anbelangt, deckt es eigentlich zu 100% sogar den AI-Act ab. Also alles, was ich da gemacht habe, gilt gleichermaßen dann für den AI-Act. Wenn wir über das Risikomanagement sprechen, da gibt es dann aber schon doch auch schon wieder Unterschiede, weil ja die MDR sehr auf die Abmilderung von medizinischen Risiken schaut, der AI-Act schaut aber eher wieder auf die technische Umsetzung der KI-Verordnung. Also es wird diese Gaps geben, von denen du gesprochen hast, wo man gucken muss, ne? Wo sind denn diese Gaps? Uns ist natürlich besonders wichtig, dass es trotzdem jetzt nicht zu Doppelprüfungen kommt und solchen Geschichten. Also wie kriegt man das Ganze jetzt pragmatisch hin? Die beiden Verordnungen ähneln sich ja auch in gewisser Weise, weil die MDR hat die benannten Stellen an Bord. Der AI Act sieht ein ähnliches Verfahren vor, ebenfalls durch benannte Stellen, eben durch das Konformitätsbewertungsverfahren zu gehen und auch eine Bescheinigung zu bekommen. Und jetzt ist natürlich unser großes Interesse, kriegen wir das zusammen? Also dass die Unternehmen jetzt nicht vor zwei Verordnungen stehen und die irgendwie gesondert betrachten müssen, sondern schaffen wir das, das so pragmatisch hinzubekommen, dass ein Unternehmen wie deins und wie viele anderen eben so pragmatisch und praktisch wie möglich auch mit diesen beiden Verordnungen umgehen können und letztendlich eigentlich diese Konformitätsbewertung in einem durchlaufen können. Automatisch dann nach MDR und KI-Verordnung.
Genau, also dafür habe ich gute Nachrichten, weil in den Entwurf von 2021, da hatte man tatsächlich diese Angst gehabt, in der Entwurf von der KI-Verordnung. Da hatte man tatsächlich diese große Sorge gehabt, dass man jetzt zwei getrennte Konformitätsbewertungsverfahren bei zwei getrennten Notify-Bodies laufen muss. Diese ganzen Feedback wurde an die Kommission zurückgegeben und jetzt in der Entwurf von März ist es so, dass die Verordnung auch sagt, dass wenn es schon ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen werden muss, für eine der Verordnungen in Anhang 1, jetzt übersetzt auf die MDR, das heißt, wenn wir Medizinprodukthersteller eine Konformitätsbewertungsverfahren nach der ERM durchlaufen müssen, dann müssen wir ja nur den Delta, also alle Anforderungen, die nicht durch die MDR abgedeckt sind von der KI-Verordnung, die müssen noch on top überprüft werden. Das heißt, dass wir werden nur ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen müssen in den beiden Verordnungen oder wenn wir noch andere Direktiven oder Verordnungen haben, weil wir die Maschinenrichtlinie noch dazu haben, werden alle in einem Verfahren überprüft. Das ist schon mal in den Text drin. Das finde ich ganz gut. Was die Verordnung auch sagt, ist, dass es gibt auch den Notify Bodies, diesen Anspruch, dass wenn sie schon nach der MDR notifiziert sind, diese benannten Stellen können auch die KI-Verordnung überprüfen, vorausgesetzt, sie haben die fachliche Kompetenzen und sie haben die Resources und die sind unabhängig. Das sind schon mal ganz gute Nachrichten, weil dann müssen wir als Hersteller nicht durch ganz Europa rumlaufen und gucken, wer uns jetzt aufnimmt. Aber hier, ich würde alle raten, die sich jetzt ganz schnell zu ihrer Notify Body gehen und denen die Fragen stellen, ob sie sich auch für diese Verordnung die Zertifizierung holen werden.
Ganz, ganz wichtig ist, dass schnell geklärt wird, wie diese Notifizierung stattfinden wird, wie schnell bzw. wer auch die Behörden sein werden, die die benannten Stellen dann auch notifizieren. In Deutschland für die benannten Stellen ist das die ZLG, die nach MDR dann notifiziert. Wir wünschen uns, dass diese Verantwortung ebenfalls dann auch bei der ZLG liegt, dass das eben auch alles in einer Hand liegt und auch hier wieder Pragmatismus walten lässt. Aber das sind alles Dinge, die jetzt tatsächlich noch geklärt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass jetzt auch sehr viel Dialog stattfindet, schon jetzt bevor eigentlich die Veröffentlichung erfolgt ist, aber natürlich auch dieser Dialog jetzt andauert, damit man eben diese ganzen Fragezeichen, die noch stehen und diese Sorgen, die bestehen, wie zum Beispiel ein erneuter Kapazitätsengpass schnell gelöst werden kann. Ja. Und dass eben auch die Hürden für die benannten Stellen, dann auch diese Notifizierung zu bekommen, auch gering sind und praktisch sind. Also hier muss ja auch genauso geschaut werden, wenn die schon nach anderen Verordnungen eben dann auch schon prüfen dürfen. Gerade bei Medizinprodukten, die benannten Stellen prüfen ja auch Software. Also da gibt es ja auch schon Ähnlichkeiten. Das ist nicht die KI-Verordnung, aber die fachliche Kompetenz ist bei vielen da. Und da muss man einfach praktisch vorgehen, dass die dann auch schnell in die Benennung kommen für die KI-Verordnung.
Ja. Da kann ich auch vielleicht ein paar gute Nachrichten bringen, weil ich habe auch letzte Woche erfahren, dass die ZLG tatsächlich diesen Mandat bekommen hat, dass die auch die benannten Stellen für die KI-Verordnung notifiziert werden. Das sind wirklich gute Nachrichten, weil wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben tatsächlich nur 12 Monate, bis die notifizierte Stelle stehen, weil die KI-Verordnung sagt, wir haben 12 Monate, um diese ganze Infrastruktur zu schaffen, damit die Verordnung in Kraft treten kann.
Also ganz interessant ist ja, dass aber die KI-Verordnung ein großes AI-Office und ein AI-Board auch auf Kommissionsseite bekommt mit vielen geplanten Stellen, die da besetzt werden sollen und dürfen. Diese Stellen müssen natürlich auch erstmal besetzt werden, aber auch auf EU-Seite wird da Kompetenz aufgebaut und wirklich ein großer Stab an Verantwortlichen aufgebaut, die dann auch begleiten sollen, dass diese Verordnung dann auch gut umgesetzt werden kann.
Wenn wir jetzt schon bei der EU-MDR sind, die hat ja deutliche Einschnitte in die Medizintechnikbranche gebracht. Jetzt hört sich das in dem Gespräch erstmal so an, dass der AI-Act doch vielleicht gar nicht so schlimm wird für die Unternehmen wie gedacht. Aber trotzdem, was bedeutet denn diese Verordnung für die Branche?
Als allerersten, glaube ich, die größte Hürde kommt tatsächlich mit den ganzen Daten, diese ganzen Data Governance. Das ist für Medizinprodukthersteller tatsächlich neu, aber das ist den Hauptpunkt von dieser ganzen Verordnung und wo wir als Hersteller uns tatsächlich wappnen müssen. Das heißt, wir müssen ein System haben, beziehungsweise wir müssen diese ganzen Data Governance auch in unser Qualitätsmanagementsystem einbringen, zu gucken, dass wir die richtigen Daten sammeln, die auch zu der Zweckbestimmung passen. Und hier ist wichtig die Zweckbestimmung. Das heißt, wir dürfen die Zweckbestimmung nicht am Ende der Entwicklung machen. Wir müssen ganz am Anfang definieren, was soll mein Produkt machen, was soll meine KI-Anwendung erreichen, meine Zweckbestimmung ableiten und daraus die ganzen Daten, die ich für das Training und für das Testing brauche, sammeln. Und hier kommt auch noch eine neue Hürde dazu, weil Daten, wissen wir schon, die sind, können wir nicht so einfach sammeln. Wir müssen auch die Datenschutzverordnung gucken, dass wir da konform sind. Und da müssen wir uns auch als Hersteller mit gut auskennen. Und wichtig ist auch, dass diese Daten, die man für das Training und für das Testing braucht, die müssen Teil der technischen Dokumentation sein. Das heißt, ich kann auch nicht die irgendwo außerhalb meines Systems sammeln und nicht den Zugriff auf diese haben, weil die, je nach Bedarf, muss ich die wahrscheinlich zu den benannten Stellen auch zur Verfügung stellen.
Das ist auch wieder das Gebot der Transparenz. Also diese Verordnung möchte da ja auch Transparenz einbringen, ne, in dem, was man tut.
Genau.
Und wie man mit den Daten umgeht und was man macht.
Die Daten sollten auch helfen, dadurch diese ganzen Verzerrungen zu verstehen, dass man weiß, okay, was macht mein Modell, ob mein Modell meine Patientenpopulation auch widerspiegelt oder ob ich tatsächlich vielleicht mir Daten fehlen von einem bestimmten Teil der Population, dann kann ich wahrscheinlich mein Medizinprodukt für diese Population nicht zulassen. Und das ist eine ganz große Brocken, die KI-Verordnung für die Medizinprodukthersteller bringt. Der andere Brocken ist tatsächlich mit, was man sagt, diese Human Oversight. Die ist ein großes Brocken, obwohl wir schon das auch mal durchgemacht haben, wenn die durch die Usability und die Human Factors Engineering, das ist auch etwas, was ungefähr vor 8 Jahren kam. Wenn diejenigen, die Produkte bei der FDA zugelassen haben, haben wir schon ein paar, können wahrscheinlich sich ein bisschen fühlen, wie das damals war. Und heute ist es ähnlich mit dem Human Oversight. Das heißt, hier müssen wir einen Design folgen, in dem wir diese Transparenz, diese Explainability und diese Trustworthiness schaffen, dass der Benutzer versteht, warum die KI zu diesem Ergebnis gekommen ist.
Und Human Oversight, also das ist ja dann sozusagen die menschliche Aufsicht, die da nochmal drüber schaut, das ist tatsächlich noch eins, so ein bisschen der Fragezeichen, weil das noch nicht ganz klar definiert ist. Also wann schaue ich denn? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Medizinprodukt, wenn mein Medizinprodukt zum Beispiel in der Bildgebung KI verwendet, wann gucke ich denn drüber? Also muss ich als Mensch sozusagen das Ganze begleiten und schauen, macht jetzt meine Technologie diese Bildaufnahmen im Moment, diese Aufnahmen richtig oder gucke ich eben nachher auf das Resultat und habe hier diese Human Oversight-Aufgabe. Es gibt schon noch Fragezeichen, die nicht komplett klar in diesen Definitionen zu erfassen sind und das sind auch so Punkte, wo man eben jetzt auch nochmal in den Dialog geht, dass da auch genügend Guidance-Dokumente dann zur Verfügung stehen, die eben auch diese kleinen Unklarheiten dann einfach auch nochmal lösen.
Auch hier muss man wieder auf die Zweckbestimmung zurückgucken. Also ist jetzt mein Produkt für die Diagnose, also macht tatsächlich mein Produkt eine Diagnose, dann ist wahrscheinlich eine andere Art von Explainability auch erforderlich, dass der Radiologe oder dass der Arzt tatsächlich verstehen kann, wie kam der Algorithmus auf diese Entscheidung oder ist es ja nur eine Detection zum Beispiel, ah, hier an diesem Teil der Bild könnte was sein, lieber Arzt, du musst nochmal drauf gucken. Ja. Also die Zweckbestimmung ist wieder hier sehr, sehr wichtig.
Enorm wichtig, ja. Wir haben jetzt hier über die Verordnungen gesprochen und ich glaube trotzdem immer noch, dass es natürlich für viele einfach noch nicht greifbar ist. Also generell, wie das Thema KI einfach für unglaublich viele Menschen noch nicht so greifbar ist, dass man alles verstehen kann. Ja. Ich versuche das jetzt einfach nochmal zusammenzufassen. Wir haben ja auch über die KI-Verordnung und die MDR gesprochen, weil eben genau in dieser Kombination ist es ja so herausfordernd für die Medizintechnikhersteller in den nächsten Jahren. Da sind also Punkte, wo man einfach noch Klarstellung braucht. Ich möchte jetzt nochmal das Beispiel anbringen, Risikomanagement. Das haben beide Verordnungen. Die Ausrichtung ist dezent anders. Das heißt, da muss man schauen, wie kriege ich diesen Gap zur KI-Verordnung bei mir unter, damit ich das eben auch erfüllen kann. Dann hattest du gerade gesagt, Human Oversight ist eben nochmal so eine Fragestellung, die geklärt werden muss. Ich denke auch eben Klassifizierung bei Sicherheitskomponenten. Bin ich jetzt Hochrisiko oder bin ich es vielleicht doch nicht? Gibt es vielleicht Ausnahmen? Ich muss mit meiner benannten Stelle sprechen, damit ich weiß, werden die auch die KI-Verordnung sich dafür zertifizieren lassen. Das macht das Ganze natürlich noch einfacher, wenn man da in dem Austausch steht. Also Bias hattest du vorher erwähnt, diese Datenverzerrungen zu reduzieren. Das sind schon viele Baustellen.
Auf
also
jeden Fall.
Auch wenn man keine Angst davor haben muss, man muss sich damit beschäftigen. Mich würde jetzt aber auch noch interessieren, ich brauche ja auch die Kompetenz im Unternehmen. Ich brauche ja aber letztendlich auch die Kompetenz nachher bei den Anwendern, die ja diese Verordnung auch ein Stück weit verstehen müssen und verstehen müssen, warum habe ich jetzt dieses Human Oversight und warum habe ich vielleicht einen Stoppknopf, um was abzubrechen. Wie schaffen wir denn diese ganze Kompetenz in alle Stakeholder-Bereiche?
Die KI-Verordnung zieht das tatsächlich vor und verlangt auch, dass es eine AI-Literacy gibt. Das heißt, ich muss meine Benutzer, meine Kunden vielleicht auch unterrichten. Die müssen auch ein Verständnis haben, was überhaupt künstliche Intelligenz ist. Wie funktioniert das? Wie kommt es, diese künstliche Intelligenz, auf bestimmte Ergebnisse? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil nur so können wir kritisch sein und hinterfragen, ob die Antworten, die diese künstliche Intelligenz uns gibt, richtig sind oder nicht. Und das ist heutzutage eine echte Herausforderung. Wie erkennen wir, ob wir jetzt ein Bild haben und dieses Bild ist ein echtes Bild oder ist ein Deepfake? Und deswegen bringt auch die Verordnung Anforderungen wie diese Transparenz oder dass man diese Bilder wurde mit KI entwickelt, draufstellt, damit die Leute und auch spätere auch künstliche Intelligenzanwendungen wissen, was echt ist und was von der Maschine erstellt wurde. Aber diese KI-Literacy ist auch etwas, was wir außer Acht lassen und jetzt müssen wir wieder auf den Tisch bringen, weil wir haben nur 6 Monate, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wir müssen sicherstellen, dass die Leute, die mit KI-Anwendungen in Berührung kommen, die fachliche Kompetenz haben, dass die richtigen Trainings haben, um mit dieser KI-Anwendung in Berührung zu kommen.
Hast du die Sorge, dass die KI-Verordnung aufgrund dieser Fragestellungen, die jetzt eben noch da sind, vielleicht sogar Innovationen verzögert oder ausbremst? Denn eigentlich soll sie ja innovationsfördernd trotz allem sein.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, die Verordnung wurde nicht entwickelt mit dem Ziel, die Innovation zu fördern, sondern die wurde entwickelt mit dem Ziel, uns zu schützen. Nichtsdestotrotz hat die Verordnung auch einen ganzen Kapitel nur für die Innovation. Und zwar, wenn ich eine KI entwickle, die nur im Rahmen von R&D, von Research and Development entwickelt wird, dann brauche ich die KI-Verordnung überhaupt nicht betrachten. Aber wenn ich diese Entwicklung, wenn ich diesen Algorithmus erstmal in der Research mache, mit dem Ziel, dann später diese auf den Markt zu bringen, dann ist es schon, wäre richtig, schon mal die KI-Verordnung in Betracht zu ziehen. Also man muss wirklich die klare Linien bringen. Also was ganz wichtig kam von der KI-Verordnung, war auch diese Reallabore oder die Regulatory Sandboxes. Und die sollten auch einen Safe Playground bieten, wo man die Hersteller oder auch die Notified Bodies hingehen und auch unter Aufsicht, unter bestimmte Regeln, die nur innerhalb von diesen Sandbox gelten, Ausnahmen oder man ausweichen kann von der KI-Verordnung. Und das Ziel dahinter ist zu gucken, ob es überhaupt die Anforderungen zeitgemäß sind oder ob die gemäß zu der Sektor, die Sinn machen für diesen einen Sektor, ob die nicht zu übertrieben sind und auch Lessons learned daraus zu erzielen.
Wie läuft das dann zusammen mit der Verpflichtung auch gemäß MDR, zum Beispiel, ne, um mein CE-Kennzeichen zu kriegen, zum Beispiel klinische Bewertungen, klinische Prüfungen zu machen oder beziehungsweise auch, wenn ich das Produkt jetzt schon im Markt habe und ich mache PMCF-Studien, also Post-Market Clinical Follow-Up-Studien und dieses Produkt hat vielleicht schon KI ist aber schon auf dem Markt. Kommt man sich da in die Quere mit beiden Verordnungen?
Also wir haben erstmal eine Transition Period von 36 Monaten, bevor die KI-Verordnung in Kraft tritt. Und das heißt, wenn ich jetzt heute einen KI-Produkt auf den Markt bringe, muss ich erstmal nicht mit der KI-Verordnung compliant sein. Also vor 36 Monaten darf ich diese Produkte auf den Markt bringen. Nach 36 Monaten muss ich diese Produkte nicht unbedingt an die KI-Verordnung anpassen, außer die haben wesentliche Änderungen. Und da wieder ist die Betonung auf wesentliche Änderungen und da wissen wir leider nicht, was das bedeutet. Also da ist wieder wichtig, diese Auslegung, diese Interpretation gefragt und ob die auch mit dem Begriff, die wir von der MDR kennen, zu verheiraten ist, zu vereinbaren ist.
Also wieder ein weiteres Fragezeichen.
So sind wir das gewohnt in der Branche.
Genau.
Aber das gibt letztendlich der Branche ja doch auch noch mal ein bisschen Zeit, sich damit zu beschäftigen, aber eben nicht zu viel Zeit. Denn wir wissen alle, die Monate, die gehen so schnell rum und auch 3 Jahre gehen unglaublich schnell rum. Heißt aber, wenn ich jetzt schon ein Produkt auf dem Markt habe, das KI verwendet oder vielleicht sogar komplett KI ist, muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass ich dieses Produkt morgen vom Markt nehmen muss, bis ich dann die Anforderungen der KI-Verordnung erfüllt habe, sondern ich muss mich als Hersteller damit beschäftigen, diese Anforderungen zu erfüllen, zu dokumentieren. Einen großen Teil haben wir über MDR schon abgedeckt. Ich beschäftige mich also mit diesen Gaps, die wir angesprochen haben und mache mich dann auf den Weg. Hast du einen weiteren Rat?
Der größte Tipp, was Unternehmen tun sollen, wie sie am besten mit dieser KI-Verordnung umgehen können?
Also als allererste wieder diese Angst weglassen. Also wirklich, die KI ist nichts anderes als Statistik und wir brauchen überhaupt keine Angst von dieser Technologie zu haben. Die KI-Verordnung ist wirklich ein dickes Brett, aber wir haben uns alle durch die MDR geboxt. Wir sind es gewohnt und da sind nicht so große neue Sachen dahinter. Also mein Rat ist tatsächlich, keine Angst, nehmt euch euer Qualitätsmanagementsystem, nehmt euch eure Entwickler, nehmt euch die KI-Verordnung und schau, wie kann ich meine Verordnung in mein Qualitätsmanagementsystem einbringen, mit Pragmatismus. Nichts Neues erfinden. Das sind die wichtigsten Tipps. Vielleicht noch einmal, was ich auch allen geben kann, es gibt von den benannten Stellen, von den Interessengemeinschaften der benannten Stellen, dieses IGNB-Katalog. Und der ist unglaublich gut. Also nehmt euch bitte diese Checklist, geht durch die Checklist durch, nehmt das Qualitätsmanagementsystem, das Risikomanagementsystem, was sind dann die Gaps. Die Checklist ist wirklich gut, dann kann man gut Schritt für Schritt gehen. Und auch wenn die KI-Verordnung so ein dickes Brett ist, ich würde tatsächlich jedem von uns raten, zumindest den Präambel zu lesen. Also wir müssen nicht die einzelnen Artikel lesen, aber die Einführung von diesem Gesetz ist wirklich gut. Die erklärt auch die Hintergründe, warum haben wir jetzt diese Datenanforderungen angelegt, warum wollen wir das alles schaffen. Also das ist auch als Bürger Interessantes zu lesen.
Das heißt, abschließend kann man eigentlich sagen, wir begrüßen dieses Vorhaben. Auch die Industrie, die Medizintechnikindustrie begrüßt das europäische Vorhaben, eigentlich diesen rechtlichen Rahmen jetzt auch für den sicheren Einsatz, also für uns sicheren Einsatz von KI-Systemen zu schaffen. Und jetzt geht es wirklich darum, das Ganze eben mitzugestalten, umsetzbar zu machen, die richtigen Guidelines zu haben und da aber wirklich jetzt Vollgas zu geben. Also das sage ich auch von unserer Seite. Wir möchten kein Szenario MDR 2.0, wo zu viele Unklarheiten zu lange nicht gelöst werden, sondern wir brauchen jetzt wirklich auch Schnelligkeit und Dynamik auch von der politischen Seite her, von der Rechtsgebungsseite her, dass eben die Guidance rechtzeitig da sind, dass wir keine Kapazitätsengpässe kriegen, dass wir die Leitlinien bekommen, die wir brauchen, dass wir einfach zügig umsetzen können, arbeiten können, praktisch arbeiten können und pragmatisch arbeiten können.
Da, glaube ich, ist wichtig, dass wir, also unseren Verbänden, auch zu der ganzen Kommission gehen und fördern, dass wir eine AI-Office so schnell wie möglich einsatzfähig haben, mit qualifizierten Leuten, die dann wieder diese Guidances zur Verfügung stellen. Und ganz positiv muss man auch begrüßen, ist, dass es diesen Standardization Request an den CEN-CENELEC weitergegeben wurden. Und momentan sind ungefähr 21 Normen, Standards in der Entwicklung. Muss man auch immer wieder beobachten, wann die rauskommen, weil die dann später harmonisiert werden und dann den Weg ein bisschen einfacher machen werden.
Vielen Dank euch beiden. Damit sind wir zumindest, was das Thema AI-Act betrifft, für heute erstmal am Ende angekommen. Danke für eure Zeit und eure Expertise.
Danke dir, Julia. Danke, Julia, für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das Thema auch in Zukunft nochmal aufgreifen werden, wenn sich dann eben alles auch ein bisschen konkretisiert und klarer wird, um da eben noch mehr mitzunehmen.
Fragezeichen durch Antworten ersetzen.
Das machen wir gerne.
Was jetzt natürlich noch fehlt, sind die drei Fragen zum Steckbrief. Wie in jeder Folge, ich stelle euch jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Antwort entscheiden. Frühling oder Sommer?
Sommer.
Sommer.
Mhm. Den wünschen wir uns alle, glaube ich, jetzt langsam mal. Pizza oder Pasta?
Pasta.
Pizza.
Und noch eine KI-Frage. Ein KI-gestütztes medizinisches Gerät verwenden, die strengen Datenschutzrichtlinien unterliegen, aber dadurch eingeschränkte Funktionen haben, oder Geräte verwenden mit umfassenden Funktionen, die jedoch weniger strenge Datenschutzstandards einhalten?
Ah, also immer auf die strengere Datenschutz gehen, mit eingeschränkten Funktionen.
Mhm. Eine schwierige Frage. Ich bin da auch bei dir bei A, aber ich bin auch dafür, dass die Gesellschaft diese Diskussion führen sollte, dass man Daten gerade für Forschungszwecke, für Diagnosezwecke, für medizinische Zwecke, da viel freier und offener sein sollte, diese Daten groß auch zu teilen. Also nicht mit der Öffentlichkeit, aber eben für die Forschung, weil diese Daten so wichtig sind für die weitere Entwicklung oder Weiterentwicklung von neuen Produkten.
An der Stelle ist ganz gut, weil ich glaube, die Kommission hat das auch ein bisschen vorhergesehen und da kann man auf diesen European Health Data Space gucken.
Genau.
Wieder noch eine Verordnung für unsere schöne.
Aber wenn die dann kommt, die Daten aus dem EHDS, die sollte man in der KI verwenden dürfen.
Korrekt.
Im geschützten Rahmen natürlich.
Genau. Das gibt dann noch ein neues Thema für den Podcast.
Perfekt. An Themen wird es uns nicht ausgehen.
Nein.
Okay. Vielen Dank euch nochmal. Danke, Ara, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wir sind gespannt, wie es mit dem AI-Act weitergehen wird und welche Rückmeldungen wir aus der Branche noch erhalten werden. Und auch dir, Julia, vielen Dank, dass du wieder als Unterstützung mit im Studio warst. Es war ein tolles und interessantes Gespräch mit euch beiden.
Sehr gern.
Sehr gerne, dankeschön.
Und euch da draußen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch den AI-Act mit dieser Folge ein bisschen näher bringen. Nächstes Mal schauen wir uns das Jahreshighlight an, nämlich das Innovation Forum Medizintechnik, das im Oktober stattfinden wird. Und bis dahin sage ich, macht es gut. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Monat wieder bei unserem Podcast MedTalk on Air treffen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge MedTalk on Air wird unterstützt von dem DigiHub Schwarzwald-Bar-Heuberg und von EDI Südwest. DigiHub Schwarzwald-Bar-Heuberg ist Drehscheibe für digitale Innovationen in der Region. Der Hub vernetzt branchenübergreifend Kompetenzen und Einrichtungen, um die regionale Digitalisierung weiterzubringen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. EDI steht für European Digital Innovation Hub, ein Dienstleistungszentrum für die digitale Transformation der Wirtschaft. Speziell kleine und mittlere Unternehmen werden durch Beratungs- und Technologieangebote bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.